grüß Gott und herzlich willkommen beim ersten Hintergrundgespräch vom Defense Horizon Journal. Wir führen diesmal ein Gespräch, unser erstes Gespräch, mit dem Präsidenten des Internationalen Roten Kreuzes, Peter Maurer, zum Thema Humanitarian Space. Warum ist das Thema relevant? Seit ein paar Jahren gibt es eine Diskussion, eine internationale, über den sogenannten Triple Nexus, das ist unser Schlüsselwort für heute, das Zusammenfinden von humanitären Engagement, aber auch dem Entwicklungsengagement, das längerfristig angelegt ist, und Friedensförderung oder Friedenskonsolidierung. Das sind drei Communities, die, wenn sie allein arbeiten, in Silo-Funktion nicht so viel erreichen können als gemeinsam. Und das ist aber in der Praxis sehr schwer. Lieber Peter, du warst jetzt in Afrika, kommst gerade frisch zurück und wir nützen diese Situation ganz einfach, um deine neuen Vor-Ort-Eindrücke aufzufangen, auch deine Erfahrungen, die du jetzt sozusagen als Präsident des Roten Kreuzes schon einbringen kannst nach diesen vielen Jahren. Und um diese Fragen wird sich's einfach heute drehen. Mein Name ist Ursula Werther-Pietsch und ich bin die Mitherausgeberin von der Special Edition von dem Defense Horizon Journal. Zur Vorstellung noch, Peter, darf ich ganz kurz sagen, ich war sehr beeindruckt, gestern habe mir angeschaut, deinen Lebenslauf ziemlich steil in der Schweizer Diplomatie begonnen, auch Pretoria und so weiter spielt eine Rolle, aber dann hauptsächlich UNO, also auch Botschafter, beziehungsweise eben in dieser Funktion bei den Vereinten Nationen und dann vor allem die politische Spitze, denke ich, ist wohl Staatssekretär, also das heißt Leiter, Minister im österreichischen der Schweizer Diplomatie. Und beim Roten Kreuz als internationaler Präsident, also als Präsident des Internationalen Roten Kreuzes, hast du es auch geschafft, das möchte ich da erwähnen, in ein paar Jahren mehr oder weniger das Volumen, das Finanzvolumen zu verdoppeln, wenn ich es so vereinfacht sagen kann. Und das zeigt natürlich auch sehr, sehr viel Stärke, Kraft und Ideenreichtum, und an dem hängen wir uns ein bisschen an. Lieber Peter, ich darf daher jetzt 5 Fragen stellen an dich und das Wort ist dann bei dir. Erste Frage wäre, du warst in Zentralafrikanischer Republik und Mosambik. Wie siehst du den Triple Nexus, die Verbindung zwischen Friede und Sicherheit und schneller Hilfe in diesen Staaten, die doch auch von der OECD und dem Fragile States Index als hochfragil eingestuft werden und wo es auch offene Konflikte gibt, wie man zum Beispiel auch von Äthiopien, jetzt Provinz Tigray natürlich, möchte ich auch erwähnen, kennt. Peter, das Wort ist an dir. Ich
herzlichen Dank, Ursula, für die Gelegenheit, mich mit dir zu unterhalten und auf diese Fragen zu antworten. Wenn ich vom Feld zurückkomme, wenn ich aus unseren Operationen zurückkomme, ist immer ganz unbestritten, dass diese Verbindung zwischen verschiedenen politischen Zielsetzungen, die ja die internationale Gemeinschaft schon lange mit sich herumträgt, dass diese Verbindungen absolut unerlässlich sein und dass sie auch einem Bedürfnis vor Ort entsprechen. Ob es sich hier um einen Triple oder sogar um einen 4- oder 5-fachen Nexus handelt, das müssen wir immer wieder neu diskutieren.
Das ist sehr spannend. Darf ich kurz nur eingreifen hier? Ich habe mir auch herausgesucht, unsere Korrespondenz vom vorigen Jahr, Ausbruch der Covid-Krise, 4.4., 0 Uhr, also 5.22 Uhr in der Früh zu EU Council Conclusions. Und da war schon ganz klar, Covid und sozusagen Konfliktsituation, das ist ein deadly mix. Du hast es auch in den verschiedenen Davos-Weltforen schon auch so vorgebracht. Also es ist sehr spannend zu hören, dass du jetzt sozusagen ein bisschen andenkst, auch ein Vierfach, ein Quadruple-Nexus. Ich habe eine dunkle Vorstellung oder eine kleine Idee dazu. Könntest du das noch ein bisschen ausführen? Das würde wirklich innovativ uns vorantreiben.
Ja, du hast es auch angedeutet, Ursula, oder wenn man die Fragilitätsindexes anschaut und versucht, die etwas zu dekonstruieren. Ja. Und ich komme jetzt aus Zentralafrika und Mosambik zurück, dann sind das eigentlich schon fast exemplarische Fälle, wo Unterentwicklung, langanhaltende Gewalt zwischen verschiedensten Gruppierungen, wo Bemühungen der Stabilisierung der internationalen Gemeinschaft, wo aber auch Klimawandel und Pandemie sich quasi zu einem wirklich explosiven Mix zusammenmischen, dann ist das ganz offensichtlich. Und mich erstaunt eigentlich immer, wenn die internationale Gemeinschaft über Nexus diskutiert, wenn man mit den Leuten vor Ort spricht und fragt, was ihre Bedürfnisse sind, dann haben diese Gemeinschaften und diese Individuen haben Bedürfnisse, die viel integrierter und einheitlicher sind. Man hat das Bedürfnis, gesund zu sein, ein Dach über dem Kopf zu haben, Zugang zu Wasser zu haben, einen Job zu haben, Einkommen zu generieren. Das sind alles elementare Bedürfnisse und die sind nicht humanitär, entwicklungspolitisch, friedenspolitisch. Sie sind integrierte Bedürfnisse von Gemeinschaften in fragilen Ländern. Und es geht darum, unsere Institutionen, Programme und Aktivitäten so aufeinander abzustimmen, dass wir einen Impact haben, dass wir eine Wirkung erzielen gegenüber dieser komplexen Bedürfnislandschaft. Aber es ist ganz klar, jeder dieser 3, 4 oder 5 Kernbereiche, ob wir jetzt von Umwelt, Gesundheit, Konflikt, Frieden, Sicherheit sprechen, repräsentiert auch professionelle Gemeinschaften in Ländern, in der internationalen Landschaft und diese professionellen Kenntnisse dann aufeinander abzustimmen, die Methoden, die Arbeitsweisen aufeinander abzustimmen, so dass wir Wirkung erzielen, das ist eigentlich das große Fragezeichen, mit dem wir uns immer noch heute beschäftigen.
Ja, Peter, ich würde sagen Fragezeichen, ich würde sagen Herausforderung. Es hat bei mir jetzt, du hast das wunderschön sozusagen in einem Bogen erklärt, worum es geht. Da sind einzelne Akteure, aber da ist ein Adressat. Und dieser Adressat, der Mensch, also die menschliche Sicherheit, das ist ja auch schon ein Schweizer, aber auch ein österreichisches, ganz wichtiges Politikziel im Human Security Network zum Beispiel oder überhaupt seit 1994, ja, das ist unglaublich lang her, gab es ja schon den ersten UNDP-Bericht zur menschlichen Sicherheit, die nie ganz verschwunden ist, sich aber auch nicht so leicht durchsetzen konnte. Und zwar aus dem Grund, weil es ganz einfach verschiedene Sicherheitsbegriffe auch gibt. Und man sehr lang gegen diesen Panzer der Souveränität oder auch wieder, ja, es ist ja, kommt ja wieder zurück, gegen diese sehr, sehr territorialen Sicherheitsvorstellungen auch angekämpft hat von diesen Soft Communities, wenn ich so sagen darf. Ich gehöre auch zu den Völkerrechtlern und den Menschenrechtlern, die auf menschliche Sicherheit sozusagen hingewiesen haben. Aber man muss natürlich, vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs noch einmal darauf zurück, auch sehen, dass jetzt Autokratien zunehmen, dass nur mehr 25% der Staaten weltweit überhaupt Demokratien sind und was man da machen könnte. Aber eben dein Bogen, dieser Bogen, den du erklärt hast, sehr, sehr anschaulich. Da möchte ich vielleicht noch ein Wort ein bisschen herausziehen. Du hast gesagt, gesund möchte man sein, ein Dach über dem Kopf, Wasser haben, einen Job haben. Die Weltbank hat 2011 einen tollen Bericht herausgegeben, wo sie wirklich genau das sagt. Ja, das war 2011. Und ich sehe einfach in diesen paar Punkten vielleicht nicht nur elementare Bedürfnisse, sondern eben sogar Rechte. Das ist ja die ganze Menschenrechtsseite, sagt, der Einzelne hat einen Anspruch darauf. Aber in der Realität, und so weit muss man sich natürlich auch immer bewegen, in der Realpolitik sind diese Rechte noch Vision. Das ist ganz klar, vor allem in den unterentwickelten Gebieten. Aber ich möchte dieses Dach, das wir da entwickelt haben, jetzt nehmen und sagen, das weiß man. Du hast es sehr anschaulich gebracht. Warum schaffen wir es dann nicht, über diese vielen Jahre zu einer besseren Zusammenarbeit zu kommen? In Österreich haben wir den 3C-Ansatz gehabt, dieses Coherent, Complementary and Coordinated Action in Fragile States. Schweiz hat da einen sehr, sehr guten Voransprung auch gemacht, hat pioniert, ganz sicher, hat den 3D-Ansatz auch ein bisschen weiterentwickelt, also wo man gesagt hat, Diplomatie, Defense and Development soll zusammenarbeiten. Wir arbeiten immer noch an der gleichen Stelle. Gibt's da Fortschritte aus deiner Sicht oder gibt's Entry Points, wo man vielleicht Innovation reinbringen könnten?
Ja, zunächst will ich deinen Punkt aufnehmen, Ursula. Wenn ich jetzt primär von Bedürfnissen gesprochen habe, ist das nicht, um zu sagen, dass diese nicht Rechte repräsentieren. Und ich bin der Letzte als Repräsentant einer Organisation, die im Recht gegründet ist und die eigentlich in allen ihren Aspekten nicht nur Milderung von Gewaltauswirkungen ansieht, sondern auch das Recht dem Recht zum Durchbruch verhelfen will. Ich möchte das einfach unterstreichen, oder? Alle diese Thematiken haben eine Bedürfnisdimension und sie haben eine Rechtsdimension. Und es ist außerordentlich wichtig, dass wir immer diese im Auge behalten. Es geht um Milderung von negativen Auswirkungen, von Konstellationen, über die wir angedeutet haben, aber es geht eben auch um Durchsetzung von Rechten und Prinzipien. Warum haben wir so Mühe, dies zu schaffen? Weil letztlich, glaube ich, immer noch der Ansatz der internationalen Gemeinschaft irgendwie falsch ist, dass wir für alle diese Themen Mandate, Kreditlinien, Bürokratien aufgebaut haben, ohne dass diese Bürokratien, Mandate und Kreditlinien wirklich interoperabel sind, oder dass diese Bürokratien auch wirklich die Menschen ins Zentrum setzen. Weil nur wenn wir letztlich das Endprodukt vor Augen halten, die Wirkung gegenüber Bedürftigen, können wir sehen, was müssen wir tun, um bei diesem Ziel zu enden. Solange, dass wir die internationale Gemeinschaft Stunden, Tage, Wochen und Jahre in der Koordination von immer gleichen Mandaten, unüberbrückbaren Mechanismen, welche es nicht erlauben, elementarste Kreditlinien und Gelder zusammenzufließen, um irgendwelche Wirkung zu erzielen, solange werden wir es nicht schaffen, wirklich bessere Wirkung zu erzielen. Wir bleiben in der Bedürfnisorientierung immer noch stark rhetorisch. Und es ist letztlich, wenn ich das so sagen darf, es ist eine Gouvernanzfrage, oder? Das internationale System beschäftigt sich nicht seriös genug mit der Gouvernanz dieser Systeme, die es aufgebaut hat. Sonst würden Kreditlinien flexibilisiert, würden Plattformen geschaffen heute. Wir haben die technologischen Voraussetzungen, wesentlich flexiblere Institutionen und auch Antworten auf diese Challenges, auf diese Herausforderungen zu finden. Aber wir sind immer noch in politischen Gartendenken verhaftet, wo jeder einen Zaun kreiert um sich herum, anstatt wenigstens zu Interoperabilität es zu schaffen. Und vielleicht, ich habe immer einen Begriff aus dem Wirtschaftsleben besonders nützlich gefunden, um vielleicht in diesen Terminologien zu denken. Wenn wir vom Endziel her denken, so wie Wirtschaftsleute vom Markt her denken, dann wollen wir eigentlich Wertschöpfungsketten kreieren. Und im Moment haben wir parallele Silos von Bürokratien, Themen und professionellen Gemeinschaften und Logiken, anstatt dass wir Wertschöpfungsketten haben, welche wirklich die Bedürfnisse ins Zentrum setzen. Also ich würde das so artikulieren, und dort sehe ich die größten Bedürfnisse. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten haben wir eng mit der Weltbank zusammengearbeitet, um einen dieser Nexus-Aspekte Humanität und Entwicklung konkretisieren zu können. Und das erfordert letztlich wirklich Gouvernanz in dem Sinn, dass man Flexibilitäten schafft, dass man Pilotprojekte schafft, und dann sieht man, dass man neue Instrumente braucht, weil die traditionellen Instrumente es nicht herbeiführen.
Danke, Peter. das reißt jetzt mehreres in mir an. Ich bin auch Mitglied des GovNet, das gestern, heute und morgen noch einmal zusammentreten wird. Das ist von der OECD ein Think Tank über Governance. Da wird auch gerade sehr stark über Autokratie und so weiter gesprochen, also der Punkt, den wir später berühren werden. Aber da geht's eben auch um Governance, Global Governance und jene Prinzipien und Theorien, die ja schon in den 1980er Jahren sehr, sehr stark auch zum Beispiel von Leuten wie Nuscheler vertreten worden sind, wo man wirklich die Globalisierung, die wirtschaftliche Seite auch mit einer politischen Art von Global Governance gesehen hat. Und ich glaube, dass jetzt durch diese Covid-Krise, das könnte ja ein positiver Aspekt dieser Sache sein, man zu diesem großen Nachdenken noch einmal zurückgeworfen worden ist und da vor allem ein Gedanke hereingekommen ist, nämlich, dass es bei Governance sowohl um diesen integrierten Anspruch geht, den du jetzt auch sehr schön ausgeführt hast, mit Interoperabilität, mit gemeinsamem Fonds, also diese Stabilisierungsfonds, die man versucht hat zu machen, oder flexible Plattformen, das Mitbegleiten von mehreren Communities, die sozusagen mit Zugriff auf einen Finanztopf viel mehr gezwungen sind, tatsächlich zu koordinieren, ja, weil es immer Trade-offs gibt, ja, also wenn ich das nicht kriege, kriegt es der andere und da muss ich gute Argumente haben und ich muss auch da dranbleiben an dem Prozess. Also das, was du jetzt da so dargestellt hast, dass die Covid-Krise eine Innovation gebracht hat, nämlich dieses antizipatorische Governance-Denken. Ich glaube, dass sehr viel an Vorausdenken in Krisenstäben jetzt entwickelt werden will. Ich weiß gar nicht, ob man es schafft, aber das hat man erkannt, dass sozusagen diese Konfliktprävention, man kann es breiter sagen, überhaupt Krisenprävention, dass die eigentlich ein so massiver, wichtiger Standpunkt ist, der auch in sogenannten Friedenszeiten, also wo vielleicht man nicht gerade direkt von einer Krise heimgesucht wird, nicht unterschätzt werden darf. Auch dafür gibt es schon Stimmen, wie zum Beispiel Kofi Annan, der auch gesagt hat, man muss sozusagen man muss eigentlich eine Kultur der Prävention aufbauen. Ich glaube, es war Ban Ki-moon dann auch, der das sehr stark aufgenommen hat. Auch das sind Ansätze, ich glaube, wo die internationale Gemeinschaft durchaus versucht hat, in diese Richtung zu gehen, wie du sagst, aber vielleicht haften geblieben ist in ihren Mandaten. Und das führt mich eigentlich zur zweiten Frage. Darf ich nur kurz die noch anschließen? Wie siehst du den Auftrag des Internationalen Roten Kreuzes, ja die Änderung sozusagen, die Anpassung, die Adaptation auch deiner Institution in diesem großen neuen Komplex und in diesem Aufbruch, nennen wir es einmal positiv?
Ja, interessant dir zuzuhören, Ursula. Ich möchte vielleicht zwei Dinge besonders hervorheben bei dem, was du gesagt hast. Ich denke, wie du, dass die Covid-Krise hat das Bewusstsein geschärft, dass wir anders zusammenarbeiten müssen. Und ich glaube, dass COVAX vielleicht ein fast emblematisches Beispiel dafür ist, wie das sein könnte. Weil es öffnet eben auch die Zusammenarbeit über Regierungen hinaus. Also es ist nicht klassische multilaterale Zusammenarbeit, sondern es ist Multi-Stakeholder-Zusammenarbeit. Es ist Wissenschaft, Wirtschaft, Regierungen auf verschiedensten Ebenen, internationale Organisationen. Und ich glaube, diese Multiplizität von verschiedensten Akteuren zusammenzubringen, das hat tatsächlich wurde durch die Pandemie beschleunigt. Und ich denke, wenn ich meine Institution ansehe, ich denke, was ganz wichtig ist, ist einfach, dass wir heute alle Brückenbauer werden zu den jeweils anderen großen Themen, ohne dass wir dort, wo wir wirklich Stärken haben, dann unsere Identität verwässern. Das ist ein Balanceakt, oder? Weil wir wollen ja nicht alle die gleichen werden. Wir wollen eigentlich auf der Stärke der professionellen Entwicklungs-, Sicherheits-, Friedens- und Humanitarian- und Climate Change- und Klimawandel-Communities aufbauen können. Und daher braucht es eben dieses starke Standbein in der Tradition und gleichzeitig die Fähigkeit, Brücken zu den anderen zu bauen. Und das ist der Grund, warum das IKRK in seiner letzten Strategie so stark die Partnerschaft hervorgehoben hat, weil wir wissen, dass wir alleine die Dimensionen der Herausforderungen nicht schaffen und weil wir eben proaktiv diese Brücken bauen müssen. Wir können nicht einfach nur kurzfristig humanitäre Hilfe leisten. Wir müssen versuchen, dass wenn wir dies machen, und es ist unbestritten, dass dies teilweise notwendig ist, dass wir gleichzeitig Voraussetzungen schaffen für mittel- und längerfristige Systemstabilisierung. Und wenn wir als humanitäre Akteure, als neutral intermediary, als neutraler Instanz zwischen Parteien im Krieg versuchen, Vertrauen zu bilden, dann müssen wir das so machen, dass friedenspolitische Akteure darauf aufbauend ambitiösere Agenden aufbauen können. Das ist die ganze Philosophie. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, oder wir hatten ja einen großen Gefangenenaustausch in Jemen organisiert vor ein paar Monaten im Rahmen der Implementierung des Stockholm-Abkommens. Und ich glaube, es ist wichtig zu sehen, das ist als humanitärer Akteur mit der Glaubwürdigkeit und der Fähigkeit, diesen humanitären Raum zu schaffen, war es uns möglich, über Gefangenenaustausche zu reden. Aber wir wollen ja eigentlich nicht nur diesen Gefangenenaustausch organisieren, sondern wir wollen eine Steilvorlage geben für politische Gespräche, die dann nicht notwendigerweise und sicher nicht von uns geführt werden, sondern zum Beispiel vom Special Representative des Generalsekretärs.
Ja, absolut. Das ist auch wieder eine sehr, sehr schöne Schnittstelle, die du jetzt da dargestellt hast, Peter, weil ich glaube, dass damit sozusagen auch die grundsätzliche, ursprüngliche Mandatierung des neutralen, natürlich auch Völkerrechtssubjekts, muss man dazu sagen, des Internationalen Roten Kreuzes, eine Neuinterpretation erfährt. Also dieses Aufmachen, das Brückenbilden hin zu dann Track 2, Track 1, Friedensverhandlungen, Friedensvermittlung, das Versuchen, sozusagen auch das Mitdenken macht natürlich, glaube ich, sehr, sehr viel aus. Ja. Solange man sozusagen nur sein Mandat verfolgt und dort Fullstop macht, wo man ja nicht dann andere womöglich weder auf die Zehen treten will, noch auch, wie soll ich sagen, kritisiert werden will, zu weit zu gehen. Mandatsauslegung nicht, wie wir kennen. Aber ich denke, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Peter, ich sehe, du möchtest dazu noch was sagen, bitte.
Ich möchte sagen, ich bin mit dir einverstanden, dass es eigentlich auf der einen Seite eine neue Dimension ist und gleichzeitig ist es eine uralte Dimension. Ja. Weil ich möchte nur erwähnen, weißt du, bei der Gründung des IKRKs vor 158 Jahren war eine der großen Debatten in der ersten Sitzung der Gouvernanz dieser Organisation war, wie kann man mehr machen als nur humanitäre Arbeit? Wie können wir verhindern, dass die Gründung des IKRKs mit dem Vorwurf verbunden wird, dass wir mit humanitärer Arbeit den Krieg verlängern? Und dort waren sich alle Gründer einig, dass dies nur möglich ist, wenn humanitäre Arbeit gleichzeitig ein Vorspiel zu Friedensarbeit ist. Henri Dunant hat den ersten Friedensnobelpreis gewonnen und nicht den humanitären Preis. Er war ein Friedensaktivist und er hat das IKRK in die Logik der Friedensbildung eingeschlossen. Das schließt nicht aus, dass man unabhängig und unparteilich ist. Okay. Aber die Organisation muss diese Perspektive immer im Auge behalten. Ja.
Das ist ganz toll. Wir werden alle, glaube ich, jetzt sofort nachlesen, die Travaux Préparatoires und was es da alles gibt. Ich finde es wirklich spannend, dass dieser Gedanke, Bertha von Suttner gehört auch zu dieser, wie soll ich sagen, Generation. Und sie war ja auch die erste Frau, die sich mehrfach für den Friedensnobelpreis auch bemühen musste und, glaube ich, erst beim fünften Mal wirklich obsiegt hat. Aber das sind Dinge, die uns wirklich zu denken geben sollten. Also das finde ich wirklich spannend, weil ich weiß auch, wenn ich jetzt an unsere Diskussionen denke mit USAID und so weiter, oder auch in der Europäischen Union, es gab so ein Misstrauen, den Friedenspiller dazuzunehmen, der ist aus diesem Gründungsverständnis heraus ja völlig unverständlich, ehrlich gesagt. Und ich habe, man muss aber trotzdem ein bisschen natürlich kämpfen, weil man wird ganz gern dann so gesehen, wenn man Friedenskomponente dazu bringt, dass man halt die Grenzen zwischen der Neutralität und der Unabhängigkeit, die auch viele Türen öffnet, dann überschreiten würde und möglicherweise da in schwierige Gefilde und Gewässer kommt. Aber ich glaube, es führt irgendwie kein Weg daran vorbei. Und daher danke sozusagen auch für diese argumentative Entwicklung auch, warum es diesen zumindest Triple Nexus auch gibt. Ich möchte nur noch kurz, darf ich noch anschließen, an COVAX zurückkommen und das aufgreifen, diese Multi-Stakeholder oder Inclusive Governance, wie ich es auch nenne, noch einmal auch ausführen. Wir haben in diesem Journal, das wir gegründet haben, bei der dritten Special Edition vor über Politikberatung auch zu einzuladen Artikel. Und ich denke, dass man hier diese Lessons learned aus der Covid-Krise, das Antizipatorische, das Gemeinsame und eine neue Art von Politikberatung eben auch darstellen werden. Ich würde jetzt von COVAX ausgehen, von diesem Multi-Stakeholder-Prozess, dich noch einmal auch fragen oder vielleicht böserweise auch versuchen, auf den Punkt zu bringen mit der Autokratie. Dieses Governet, in dem ich da sitze, Paris, heute Morgen, gestern, hat auch besprochen, dass es eben weniger Demokratie gibt, dass Autokratismus zunimmt. Und es gibt eine ganze Reihe von Literatur, die sagt, die autokratischen Systeme sind auch mit der Covid-Krise geschickter, besser, schneller umgegangen. Jetzt gibt's natürlich von VDEM, von Schweden und anderen Instituten sehr schöne Darstellungen, wie stark Menschenrechtsbeschränkungen durch die Covid-Krise aufgetreten sind und wo sie am meisten auch zu finden waren. Da steigen natürlich die autokratischen Systeme relativ schlecht aus. In diesem Spannungsfeld, ja, schnelle, effiziente Hilfe, aber andererseits Demokratie und Menschenrechtsanspruch. Wo würdest du sozusagen deine Lessons learned irgendwie ansiedeln? Was ergibt sich da für dich aus deiner Funktion auch, aus deinem Erfahrungsschatz?
Ja, so wie wir zu anderen Themenbereichen es auch gesehen haben, oder Covid hat eine Diskussion zugespitzt. Mhm. Und wie wir jetzt in den letzten Minuten diskutiert haben, ich glaube, es gibt ein Spannungsfeld zwischen neutraler und unabhängiger und unparteilicher Aktion und dem politischen Umfeld. Es gibt ein Spannungsfeld, das im Rahmen von Covid oder durch die Logiken der Pandemie an und für sich gegeben sind, oder du kannst eine Pandemie nicht bekämpfen, wenn du nicht ein bisschen Kommando und Kontrolle in deinem Gebiet, in deinen Institutionen hast. Und Kommando und Kontrolle haben scheinbar an der Oberfläche autokratische Systeme und haben sie gestärkt. Aber aus unserer Erfahrung im Feld stimmt dann eben genau gleich, dass Politiken völlig ineffektiv sind, wenn sie nur auf Kommando und Kontrolle beruhen und wenn sie nicht den Willen und die Zustimmung von Gemeinschaften beinhaltet. Covid-Politiken haben völlig versagt, ob sie jetzt mehr demokratisch, in mehr föderalistischen, in mehr zentralistischen oder in mehr autokratischen Systemen beschlossen wurden. Diese Politiken haben versagt, wenn sie nicht begründet waren und verwurzelt waren in dem, was politische Gemeinschaften an der Basis wollen, was sie bereit sind zu tun. Also das letzte Wort in dieser ganzen Diskussion ist beileibe nicht gefallen und wir brauchen wesentlich genauere Untersuchungen. Wo liegt das Erfolgsrezept der einen und die Schwierigkeiten der anderen? Und ich glaube, oberflächliche Analysen kommen eben vielleicht zum falschen Schluss, wie autokratische Systeme sind besser als demokratische. Ich glaube wirklich, das entspricht nicht unserem Erfahrungssatz. Ich glaube, wir brauchen eine neue Balance zwischen entschiedenem Handeln, wenn eine Pandemie eintrifft, auch als humanitäre Akteure. Wir wissen das von Ebola, von anderen SARS-Pandemien, von großen Pandemien, mit denen wir uns beschäftigt haben. Wenn du im Feld bist und dich mit Pandemie beschäftigt, da gibt's nicht viel Diskussionsspielraum. Es gibt Protokolle, die du einhalten musst, wenn du Erfolg haben willst. Und trotzdem, wenn diese Protokolle dann nicht auch dem Rechnung tragen, was Gemeinschaften wollen, was sie bereit sind, was in ihrem Interesse sind, wenn sie nicht flexibel genug sind, sich diesen Politiken und diesen Meinungsäußerungen anzupassen, dann haben auch autokratische Systeme große Schwierigkeiten, Erfolg zu haben. Also ich glaube, es ist wirklich ein großes Gebiet, das auch im Nachhinein dann untersucht werden muss, bezüglich Gouvernanz und Erfolg, welche Gouvernanz bessere Erfolge verspricht.
Danke, dass du auch den Begriff der Ownership sozusagen mit dem Willen und der Zustimmung der Basisgemeinschaften auch umrissen hast. Das ist natürlich ein Ausgangspunkt, der in der internationalen Debatte immer wieder auch gefordert wird, aber nicht wie jetzt unser Gespräch, glaube ich, auch sehr schön gezeigt hat, schon vor Ort im Feld sehr oft eben zu wenig Berücksichtigung findet. Und mir hat auch sehr gut gefallen, wie du gesagt hast, entschiedenes Handeln. Vielleicht haben Demokratien auch ein bisschen, ich möchte das nicht so ganz pauschal sagen, aber man hat sozusagen Funktionen und das entschiedene Handeln ist nicht immer so im Vordergrund gefragt. Es gibt viel Routine, klarerweise, auch Gott sei Dank. Aber ich glaube, das entschiedene Handeln, das passt auch in demokratische Köpfe. Also nur muss man da Mut haben dazu. Und es muss eben diese Accountability geben. Und wenn es die nicht gibt, glaube ich, ist das über die längere Frist ganz sicher negativ und wirkt sich dann so aus, dass eben immer wieder zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Staat eben ein immer größerer Gap entsteht und dann eben genau dort die Fragilität wieder einsetzt. Also du hast gemeint eben neue Balance. Wir haben über Schwächen des Multilateralismus gesprochen, über Autokratismus. Das ist ein ganz Danke für diese Antworten hier. Ich habe hier mir noch notiert, Phänomen der Radikalisierung hat natürlich auch für humanitäre Aktion große Auswirkungen. Die Zeit läuft uns aber ein bisschen davon. Also wenn du vielleicht als Schlussfrage und Blick nach vor noch etwas anreißen möchtest, was wir bisher nicht berührt haben, oder noch einmal sozusagen auch in die Herausforderungen hineingehen möchtest, der humanitären Hilfe als such sozusagen, als solcher, sei es auch die Radikalisierung und wie geht man damit um? Sind dann unsere Leute, die Helferinnen und Helfer, mehr betroffen und gibt es mehr Konfliktsituationen in dieser Sache? Oder kann man das ein bisschen auch mit bedenken im humanitären Gebäude? Die Frage der Digitalisierung haben wir auch noch nicht ganz ausgeschürft, die haben wir kaum erwähnt. Und da weiß ich nur, das möchte ich gerne anführen, dass im Internationalen Roten Kreuz Bericht 2015 schon tolle Beispiele drin waren von Apps, die also Kathmandu Living Labs zum Beispiel, die wirklich unglaublich konkrete Hilfe geleistet haben, sehr, sehr schnell. Da ging es darum, dass verschiedene Plattformen den Zugang und die Betroffenheit auch von peripheren Gebieten relativ schnell abbilden konnten durch Internetanwendung. Und diese Informationen zusammenführend, dann viel gezielter auch die Schwierigkeiten des Eingriffes, des Zugangs zu diesen weit entlegenen Gebieten auch zu organisieren. Also wenn du aus diesem Blumenstrauß, möchte ich fast sagen, noch einen Punkt herausgreifen möchtest als dein Schlusswort oder als dein Appell an uns, das würde mich sehr freuen.
Ich denke, ich kann zwei Punkte besonders hervorheben. Als Frontlinie humanitärer Akteur sind wir natürlich ganz besonders mit der Radikalisierung von Akteuren und der Fragmentierung von Akteuren in heutigen Konfliktsituationen beschäftigt. Ich denke, wenn wir uns fragen, was sind die treibenden Kräfte, dann kommen wir halt immer wieder auf den gleichen Punkt zurück. Eklatante Ungerechtigkeit in der Gesellschaft radikalisiert, nicht Verrücktheit von Individuen. Und ich glaube, solange wir diesen Motor der Radikalisierung nicht besser in den Griff bekommen, werden wir mit radikalisierten und bewaffneten Gruppierungen immer mehr auch zu tun haben. Und Covid hat einfach einmal mehr, hat ja eigentlich die sozialen und ökonomischen Diskrepanzen und das Gefühl der Ungerechtigkeit noch in sehr vielen Gemeinschaften verschärft. Also ich möchte einfach diesen Punkt vielleicht besonders hervorheben. Und als Zweiten zur Digitalisierung möchte ich einfach nur sagen, ich glaube, die Digitalisierung ist allumfassend und sie erfasst eben auch den humanitären Bereich und transformiert diesen Bereich fundamental. Ob das in der Art und Weise ist, wie wir Dienstleistungen, humanitäre Dienstleistungen erbringen, in der Art und Weise, wie wir Informationen sammeln, verarbeiten, in der Art und Weise, wie wir Leute schützen und wie wir ihnen helfen, kann man sich heute digitale Instrumente nicht mehr wegdenken. Und was für uns von zentraler Bedeutung ist, ist, dass diese Digitalisierung auch mit entsprechendem Schutz von Daten verbunden ist. Weil ich glaube, wenn Datenschutz in unseren Gesellschaften ein großes Thema ist, es ist noch ein größeres Thema in fragilen Gesellschaften, wo Leute durch die Digitalisierungsprozesse von humanitärer, von Entwicklungsarbeit zunehmend auch gefährdet sind, erhält sie eine weitere Bedeutung. Also mein Appell ist, positiv gegenüber dieser Digitalisierung zu sein, weil es neue Möglichkeiten schafft, wie du zu Recht erwähnt hast, und gleichzeitig entsprechende Datenschutzbestimmungen einzuführen, welche es erlauben, eben auch diesen Weg der Digitalisierung und der Neukonstitution humanitärer Arbeit in digitalen Räumen gehen zu können. Und das kann nur mit Datenschutz gesehen. Sonst verschärfen wir einmal mehr die Schutzlosigkeit von zu vielen.
Ja, danke vielmals. Ich nehme noch mit oder möchte noch erwähnen, dass bei der Digitalisierung es eine UN-Roadmap gibt, auch vom Generalsekretär Antonio Guterres vom Juli 2020, wo genau diese Dark Sides auch sehr genau angesprochen werden, also die Gaps zwischen, allein schon wie viel weniger Personen Zugang zu Breitband-Internet haben auf der Welt, wenn sie in den Least Developed Countries wohnen, wie viel weniger davon noch die Mädels haben sozusagen und die Frauen. Und dann auch die Dark Side, wo man eben sieht, dass es Schutzfunktionen geben muss gegen Missinformation, gegen Fake News und sozusagen das negative Nutzen des Netzes. Wenn man hier es nicht schafft, international vorzugehen, denke ich, wird das sicher ein großer Backlash, so wie du das auch gesagt hast. Peter, es war ein unglaublich interessantes Gespräch. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei dir, dem Herrn Präsidenten des Internationalen Roten Kreuzes, noch einmal bedanken und auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für das Mitverfolgen. Dieses Interview und auch folgende Interviews werden wir dann demnächst auf unsere Homepage stellen. Die Homepage ist www.thedefensehorizon.org. Ich habe auch die Erlaubnis, dieses Interview für die Universität Graz mit zu nützen, sozusagen für meine Studenten, und mit Ihnen dann ausgehend von den vielen Ideen, Peter, die du eingebracht hast, auch noch weiter zu diskutieren. Ich danke noch einmal und möchte eben die Plattform Defense Horizon Journal als neues Medium und als neue Stimme im sicherheits- und verteidigungspolitischen Bereich allen ans Herz legen. Ich danke dir, Peter, und werde damit schließen. Dankeschön.
Herzlichen Dank.